Ich lese jetzt noch den Bibeltext vor zu der heutigen Predigt. Der kommt aus dem Matthäus 18, 1 bis 5. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte: Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diesen Morgen, möchte dir danken für die Kindersegnung, die wir feiern konnten. Möchte dir danken, dass wir auch als deine Kinder zu dir kommen können, auf dich hören können. Und möchte dich bitten, dass wir dich jetzt so erleben dürfen und du so zu uns sprichst. Amen. Ja, ihr habt es ja schon gemerkt, wir haben heute eine Kindersegnung gefeiert. Also so ein Moment, wo wir so ganz bewusst, ganz gezielt, ganz absichtlich ein Kind in den Mittelpunkt stellen, einem Kind den Segen Gottes zusprechen. Und dementsprechend geht es heute auch in der Predigt, in diesem Text, den wir gerade gehört haben, um eine Situation, in der Jesus ein Kind in den Mittelpunkt stellt. Und ich finde oder ich glaube, für die allermeisten von uns ist das sicherlich auch erstmal so eine schöne Sache. Ja, so ein Kind ist unglaublich süß, es ist unglaublich niedlich, man sieht es eigentlich gerne. Ja, das ist ja vor allem auch irgendwie so ein neuer Mensch mit einer ganz einzigartigen, noch nie dagewesenen Persönlichkeit. Und das ist irgendwie spannend, das ist irgendwie toll, diesen Menschen kennenzulernen und so mitzuerleben, wie er die Welt für sich entdeckt und erobert. Das ist was Schönes. Ich finde, so ein Kind kann aber auch eine Überforderung sein. Ja, so ein Kind hat nun mal eine ganz andere Wahrnehmung und auch Ausdrucksformen als wir Erwachsene. Oder mal ein bisschen direkter formuliert, so ein Kind schreit und stinkt halt einfach. Es wirkt manchmal auch unberechenbar. Und so hier auf der Bühne, wenn da so ein Kind ist, hat man ja immer noch so ein bisschen eine sichere Distanz, kann man sich noch sicher fühlen. Aber was macht man denn, wenn zum Beispiel irgendwie die besten Freunde jetzt ein Kind bekommen und jedes Mal, wenn man sich jetzt mit denen trifft oder so, ist da dieses Kind dabei und man muss jetzt irgendwie damit klarkommen? Oder auch, was macht man denn, wenn man selber ein Kind bekommt und das plötzlich so das eigene Leben völlig übernimmt? Das macht die Überforderung ja eigentlich nicht kleiner. Es vermindert nur die Gelegenheit, dem irgendwie auch mal aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, je nachdem, wo wir gerade so stehen, was unsere Situation gerade so ist, kann das ganz unterschiedliche Gefühle bei uns auslösen, wenn so ein Kind im Mittelpunkt steht. Und dieser Text sagt jetzt leider nichts Direktes über die Reaktion der Jünger aus, aber ich glaube, dass das auch so gedacht war, dass das für sie auf jeden Fall erstmal ein Schock ist. Ja, so den Jüngern ging es ja darum, wer von ihnen jetzt der Größte ist, wer ganz oben steht. Und so ein Kind stand in der damaligen Gesellschaft noch viel mehr als heute ganz, ganz unten. So die Jünger haben mit diesem Kind erstmal keine erstrebenswerten Eigenschaften verbunden. Es gab aus der Sicht der Jünger eigentlich nichts, was sie von so einem Kind lernen konnten. Und ich denke, bei uns ist das so ein bisschen anders. Ja, wir verbinden gerne mal so Unbekümmertheit oder so eine kindliche Leichtigkeit eben mit einem kleinen Kind. Aber ich denke, wenn es um Leitungskompetenzen geht oder wenn es darum geht, dass wir uns irgendwie fortbilden wollen, wenn wir irgendwelche neuen Fähigkeiten erlernen wollen, bei solchen Dingen, da orientieren wir uns zuallererst mal nicht unbedingt an kindlichem Verhalten. Und jetzt stellt Jesus hier ein Kind als Vorbild in den Mittelpunkt. Und in der Predigt will ich zuerst mal darauf eingehen, was Jesus denn in diesem kleinen Kind sieht, ja, was er sich dabei gedacht hat, was das jetzt zu bedeuten hat, dass dieses Kind unser Vorbild sein soll. Und dann in einem zweiten Punkt, was er damit bei seinen Jüngern und ich denke auch bei uns auslösen will. Also erst mal, was Jesus in diesem Kind sieht und dann, was er damit bei uns bewirken oder auslösen will. Und ich glaube, um dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen, was Jesus in diesem Kind sieht, hilft sich zunächst nochmal den Fokus auf diese Frage der Jünger zu legen, mit der sie zu Jesus kommen. Wer ist der Größte im Himmelreich? Und auch wenn wir das, glaube ich, nie so direkt formulieren würden, wer ist denn jetzt der Größte unter uns, ist uns diese Frage, glaube ich, nicht so fremd. Die ist uns, glaube ich, näher, als das auf den ersten Blick erscheint. Wenn man sich mal diese Jünger so vor Augen hält, ja, ich stelle mir die so vor, da sind durchaus ambitionierte, zielstrebige Menschen dabei. Ja, da ist so ein Fischereiunternehmer mit dabei, da sind politische Aktivisten dabei, da sind Geschäftsleute dabei, das sind durchaus Leute, die was erreichen wollten, die was reißen wollten. Und dieses eine große Ziel, für das sie jetzt unterwegs waren, was sie auch verbunden hat, wofür sie sich eingebracht haben, war das Himmelreich. Ja, sie alle haben sich Jesus irgendwie angeschlossen in dem Glauben, dass er jetzt was bewegen wird, dass er eine gerechtere, eine freiere, eine bessere Welt schaffen wird, und davon wollten sie ein Teil sein. Das wollten sie mit ihm zusammen erreichen. Ich finde, das kann man schon auch so ein bisschen damit vergleichen, wie sich heute jemand eben so einer Gruppe oder einer Bewegung anstellt, die sich für irgendwas einsetzt, die was erreichen will, oder so ein Start-up vielleicht, was für ein bestimmtes Produkt den Welthandel gerechter machen will oder den Verpackungsmüll reduzieren. Und also ambitionierte Menschen, zielstrebige Menschen, wollten die Nachfolger von Jesus jetzt eben mal wissen, worauf es denn ankommt. Ja, so welche Kompetenz, welche Leitungsqualität, was ist denn so das Wichtigste in diesem Unternehmen Himmelreich? Ist ja durchaus eine wichtige und auch ernst gemeinte Frage. Und ich finde, das ist auch so eine Frage, die uns heute immer mal wieder beschäftigt, weil gerade wo es so viele, unglaublich viele Angebote gibt, die wir wahrnehmen können, so viele Möglichkeiten, wo wir immer wieder vor der Wahl stehen, ist das ja schon auch eine wichtige Frage. So, worauf kommt es denn an? Was braucht es denn wirklich? Worauf können wir den Fokus legen, um erfolgreich zu sein, um ein gutes Leben zu haben, um gute Menschen zu sein? Und als Reaktion auf diese Frage stellt Jesus jetzt eben ein Kind in den Mittelpunkt. Und ich glaube, das war für die ambitionierten Jünger so mit ihrem status- und leistungsorientierten Denken erstmal so ein Schuss vor den Bug, so ein Affront eigentlich. Denn damit steht jetzt eben so diese Aussage im Raum: Ihr habt das gar nicht so sehr selbst in der Hand. Wer denn jetzt der Größte und Wichtigste unter euch ist? Ihr überschätzt euch selbst. Und zwar ganz gewaltig. Ihr seid eigentlich so hilflos und überfordert wie dieses kleine Kind oder wie ihr dieses kleine Kind wahrnehmt. Und stellt euch an dieser Stelle mal wirklich so einen Kreis von 12 erwachsenen Männern vor und in der Mitte so ein wirklich kleines Kind, was vielleicht gerade erst mal angefangen hat zu stehen oder zu laufen. Und das Größte, das Wesentlichste, das Wichtigste vor allem anderen, sagt Jesus jetzt, ist, dass ihr euch dieser Hilflosigkeit immer und immer wieder bewusst werdet. Ja, schafft ihr es, könnt ihr es schaffen, euch mit diesem kleinen Kind zu identifizieren. Und ich finde, das ist für mich auch immer wieder, oder ja, ich glaube für uns durchaus eine Frage, mit der wir immer mal wieder zu kämpfen haben. Und man könnte das, glaube ich, auf alle möglichen Lebensbereiche anwenden, in alle möglichen Richtungen damit gehen, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was denn das denn jetzt bedeutet, wie das denn aussieht, mit so einem Lebensgefühl in den Tag zu gehen. Aber da es ja hier im Text den Jüngern auch speziell um das Himmelreich geht, finde ich, liegt es am nächsten Mal so zu fragen, wie das denn unsere Art und Weise zu glauben oder unsere Religiosität, unsere Spiritualität denn beeinflussen kann. Oder um es direkt mal ein bisschen konkreter zu fragen: Was können wir denn machen in so Momenten, in denen wir uns vielleicht nach einem lebendigeren Glauben oder einer lebendigeren Spiritualität sehen? Nach so einer inneren Erneuerung vielleicht? Oder worauf kommt es auch an in den Momenten, wo es uns schwerfällt zu glauben? Ich glaube, wir haben ja schon alle manchmal so dieses Gefühl, dass Gott auch irgendwie manchmal ganz weit weg ist und man versucht irgendwie so einen Bezug dazu zu kriegen oder zu ihm, aber es funktioniert halt nicht immer so ganz, weil man weiß nicht so genau wie. Oder wir machen ja auch immer wieder irgendwelche schmerzhaften Erfahrungen oder sind in so Situationen, die uns überfordern, die wir nicht verstehen können. So, wir beten vielleicht und es passiert gefühlt nichts. Wir stoßen vielleicht auf Bibeltexte oder Glaubensaussagen oder irgendwas, was uns völlig absurd erscheinen kann auch. Oder vielleicht erhoffen wir uns auch von unserem Glauben, dass er eigentlich was dazu beiträgt, dass wir unser Leben ein bisschen in den Griff kriegen, dass wir so einen gesunden Rhythmus finden, aber es funktioniert eben auch nicht immer so, beziehungsweise bei manchen Situationen und Beziehungen hat man dann vielleicht doch eher den Eindruck, es wird eigentlich noch komplizierter. So, was machen wir denn dann? Was können wir denn dann machen? Und ich glaube, es gibt in solchen Situationen dann irgendwie immer noch mal ein Buch, das man eigentlich dringend mal dazu lesen müsste. Es gibt irgendwie eine Predigt, die man vielleicht hören kann, einen Kurs, den man besuchen kann, irgendwas Neues, was man mal probieren kann, was einer Freundin unglaublich viel geholfen hat. Und mein Eindruck ist, wir probieren da immer wieder so die wildesten Dinge, nur so eine Frage, die stellen wir uns eigentlich viel zu selten. was würde ein kleines Kind an dieser Stelle tun? Ja, was macht meine gut zweijährige Tochter, wenn sie auf dem Spielplatz ganz oben auf dem Kletterturm angekommen ist, an der steilsten Rutsche und sie jetzt nicht traut, runterzurutschen und auch nicht mehr rückwärts runterklettern kann? Sie fängt an zu schreien. Ja, sie schreit erstmal nach Hilfe. Sie ruft nach Mama oder Papa. Und ich glaube, dass unser auf Gott zugehen, unsere Gebete, können und dürfen durchaus viel häufiger noch so diesen Charakter von so einem kindlichen Hilferuf haben. Ja, dieses ganze Thema, wie tritt man denn in Verbindung mit Gott, wie kann man beten und so, das bewegt mich persönlich schon unglaublich lange und auch von Berufswegen ja sowieso. Es gibt unglaublich viel, was dazu geschrieben wurde, unglaublich dicke Schinken, die man dazu lesen kann, unglaublich viele auch hilfreiche Literatur. Ja, man kann im Gebet ringen, man kann sich irgendwie eine Disziplin oder einen Rhythmus aufbauen. Es gibt unglaublich viele Formen, die man ausprobieren kann. Aber ich glaube, so eine der grundlegendsten Formen des Gebets kann einfach so ein kindlicher Schrei der Hilflosigkeit nach Mama oder Papa sein. Wenn ich das Vaterunser bete, also Gott als Papa anspreche eigentlich, dann ist das meistens sehr kontrolliert, sehr andächtig auch irgendwie. Aber wenn meine Tochter einen Satz mit der Anrede Papa beginnt, dann steckt da oft zu viel mehr Hilflosigkeit oder auch mal Frust oder Wut oder Verzweiflung oder Begeisterung drin. Ja, so eine Dramatik, sie schreit das einfach raus. Und das ist, glaube ich, ein fantastisches Vorbild. Schaffen wir es, uns so mit so einem kleinen Kind zu identifizieren? Das zum ersten Punkt und eben dieser Frage, was das für uns, für unseren Glauben bedeuten kann, dass Jesus ein Kind als Vorbild hinstellt. Was will er jetzt damit bezwecken? Was will er damit erreichen bei seinen Jüngern, auch bei uns? In Vers 4 gibt es ja dann zum Beispiel die Aussage, wer sich selbst erniedrigt, und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Das ist eigentlich die Antwort auf die Frage. Und ich finde, dieser Satz, der klingt jetzt vielleicht im ersten Moment mal so, als ob es darum geht, uns irgendwie klein zu halten, vielleicht unsere Ambitionen so ein bisschen zurückzuschrauben. Ja, wir sind ja auch alle irgendwie hilflos und es gibt halt Situationen, da kann man nichts machen. Aber ich glaube, dass nichts Jesus ferner liegt, als hier bei seinen Jüngern erreichen zu wollen, dass sie aufgeben. Oder dass sie sich auch nur hängen lassen oder sich auch nur ein Stück kleiner machen oder ihre Ansprüche zurückschrauben. Und ich finde, das entspricht eben auch überhaupt nicht dem Vorbild eines Kindes. Denn was macht meine Tochter nur 5 Minuten, nachdem ich sie von der Spitze des Klettergerüstes aus dem größten Geheule gerettet habe? Sie dreht sich um und nimmt den nächsten Anlauf, um einfach wieder nach oben zu klettern, obwohl jetzt dieser Turm weniger hoch geworden ist, die Rutsche weniger steil und sie jetzt auch nicht stärker oder mutiger geworden ist. Aber sie macht mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer Begeisterung sich wieder auf den Weg. Und ich weiß genau, wie das endet, wenn ich sie jetzt da wieder hochlasse. Und das finde ich wirklich, wirklich eine faszinierende Eigenschaft von Kindern, dass sie so selbst in Situationen, in denen ihnen das, glaube ich, selber bewusst ist, dass sie überfordert sind, da trotzdem mit einem Vertrauen rangehen, dass es irgendwie eine Lösung geben wird. Ja, das wird schon gut ausgehen. Im Zweifelsfall muss mich der Papa halt wieder raushauen. Und wenn man das mal so auf einen Satz versucht zu bringen, so kurz zu sagen, dann ist die Reaktion von Kindern auf ihre Hilflosigkeit jetzt nicht aufzugeben oder sich zurückzunehmen, sondern zu vertrauen. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus eben auch bei seinen Jüngern, auch bei uns erreichen will. Dass wir anfangen zu vertrauen. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was wir von Kindern lernen können. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt einen Text zur Religionspsychologie von Kindern gelesen und darin folgende Aussagen entdeckt, die bei mir wirklich eingefahren sind. Das findet ihr auch im Programmheft ganz vorne unter dem Text zum Nachdenken. Lest die nicht alle vor, aber hier sind die 3 Sätze. Die religiöse Grundhaltung des Kindes ist wesensmäßig gesünder als die der meisten Erwachsenen. Das Denken des Kindes ist meditativ, hinhörend, betrachtend, auf Verstehen gerichtet. Das Weltbild des Kindes entspricht der Wirklichkeit mehr als das der meisten Erwachsenen. Und wenn man das mal so sacken lässt, finde ich das wirklich bemerkenswert. Ja, es ist wesensmäßig gesünder, auf unsere Hilflosigkeit mit Vertrauen zu reagieren, als mit Resignation oder das irgendwie zu überspielen. Ein Denken, das meditativ hinhörend und auf Verstehen gerichtet ist, führt zu einem Weltbild, was der Realität mehr entspricht, als ein Denken, was sich so selber in den Mittelpunkt steht und jetzt vielleicht erstmal alles zynisch auf die Seite schiebt, was es nicht einsortieren und verstehen kann. Wie kann so eine Grundhaltung, so ein Denken, so ein Weltbild, so ein Vertrauen bei uns wachsen? Ich finde, im Prinzip haben wir mit der Kindersegnung, die wir hier gefeiert haben, schon alles richtig gemacht. Diese Kindersegnung enthält eigentlich schon alles, was das, glaube ich, auch für uns bedeutet. Ja, wir haben ja gerade als Gemeinde hier Ruby, als einem kleinen Kind, Gottes Segen, Gottes uneingeschränkte Liebe zugesprochen, mit so einer Selbstverständlichkeit und so einer Begeisterung, wo man sich ja fragen könnte, wo nehmen wir den denn her? Und ich glaube, die Grundlage dafür ist einfach unser Vertrauen darauf, unsere Überzeugung, unser Glaube, dass Gott tatsächlich da ist mit seinem bedingungslosen Segen und seiner grundsätzlichen Liebe für kleine Kinder, für Ruby. So, wir wünschen dir das vom Herzen auch, dass sie auf dieser Grundlage leben und groß werden und die Welt für sich erobern kann. Und für viele von uns ist so eine Kindersegnung selbstverständlich. Ja, wir machen das, weil wir das auch so kennen und auch so gewohnt sind. Wir segnen so ein Kind mit großer Selbstverständlichkeit, aber wie ist das bei uns? Wie ist das, wenn wir an uns selber denken? Schaffen wir es eben auch an der Stelle, uns mit einem kleinen Kind zu identifizieren, uns an die Stelle von Ruby zu setzen? Haben wir so dieselbe Selbstverständlichkeit, dasselbe Vertrauen auf Gottes grundlegenden Segen und Liebe für uns? Vielleicht gerade auch in Situationen in unserem Leben, in denen sich schon viel zu lange eigentlich nichts geändert hat. Oder auch dann, wenn wir so an Punkte kommen, bei denen wir merken, wir sind überfordert und wir haben jetzt schon viel probiert, wir kommen einfach nicht weiter. Dann kommen ja schon auch immer wieder so destruktive Gedanken hoch, finde ich. Dann haben wir schon immer mit Fragen zu kämpfen im Sinne von, ja, ich habe es schon so oft probiert, aber es funktioniert einfach nicht. So, ja, ich habe schon so viel darüber gelesen, so viel nachgedacht, ich weiß auch nicht, was ich noch machen soll. Ich habe vielleicht auch das mit dem Gebet schon mal ausprobiert und so, aber irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass das meins ist, dass mir das hilft. So, ich würde ja gerne glauben, aber ich kann es manchmal einfach nicht. Und ich glaube, dieser Text hier, diese Begebenheit ist so eine Ermutigung dazu, schon erstmal auch einfach unsere Hilflosigkeit, unseren Frust rauszuschreien, dann aber auch weiterzumachen, zu glauben, zu arbeiten, zu lieben, zu lernen, zu vertrauen auf eine Art und Weise, die hinhört, die meditativ ist, die auf Verstehen gerichtet ist, mit so einer Begeisterung und einer Selbstverständlichkeit, dass das schon alles was bringt. Ja, auch wenn wir es vielleicht gerade nicht merken oder verstehen, dass uns der Papa am Ende schon raushauen wird. Und im letzten Vers dieses Textes, damit möchte ich auch langsam zum Ende kommen, gibt Jesus uns dann noch so eine Grundlage für dieses Vertrauen mit, finde ich. Und zwar sagt er ja in Vers 5, wer ein solches Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Und ich finde, damit macht Jesus genau das, wozu er seine Jünger die ganze Zeit auffordert oder herausgefordert hat. Er identifiziert sich mit dem kleinen, hilflosen Kind. Er sagt, da wo das Kind ist, da bin ich. Ich bin eine Einheit damit, so da bin ich da. Und das macht Jesus ja jetzt auch nicht nur hier in dieser Situation, das sagt er ja nicht einfach so, sondern das macht er auf wunderbare und ultimative Weise in der Weihnachtsgeschichte. Und ich weiß, es ist noch viel zu früh für Weihnachten, aber diese Parallele zu dieser Weihnachtsgeschichte, die ist einfach zu stark und zu groß und zu wertvoll, als dass ich es schaffen würde, sie jetzt hier wegzulassen. Ja, Gott wird so ein kleines, hilfloses Kind, dem nichts anderes übrig bleibt, als immer wieder zu schreien, um Hilfe zu schreien. Gleichzeitig ist ja aber die Weihnachtsgeschichte gerade auch nicht die Geschichte, in der Gott aufgibt oder in der die Welt und die Menschen so ein bisschen abschreibt und sagt, ja, da wird nichts mehr draus. Sondern es ist das genaue Gegenteil. Es ist die Geschichte, die ultimative Geschichte von Gottes Begeisterung und Ambitionen mit dieser Welt und mit uns Menschen. Er investiert sich unglaublich in uns. Das ist für mich so eine Zusage, so eine Geschichte auch, die mich jedes Jahr wieder aufs Neue bewegt. Und ich freue mich da schon drauf, Weihnachten wieder zu feiern. Ich kann es kaum erwarten. So, Gott identifiziert sich mit uns gerade in unserer Hilflosigkeit und er gibt nicht auf. Er gibt uns nicht auf. Ich finde, mit der Geschichte im Hinterkopf lässt sich's hochklettern. Ja, selbst mit unseren ganz offensichtlichen Limitierungen, mit unseren Grenzen, die uns ja auch bewusst sind. Und das wünsche ich uns allen immer wieder, wünsche ich uns heute und ganz besonders heute auch Ruby. Amen.